Texans long snapper John Weeks here, and you're listening to another episode of Hats Off the Bowl, the official podcast of Texans Nation in Germany, Austria, and Switzerland. Horns up.
Mills, the toss to Pierce. Right side has a block across the 30, 35, to the outside 40, the 50, right sideline, the 40 of the Chargers, the 30, 20, 10, 5, rock and roll, touchdown, Houston, 75 yards. Watt knocks the ball out. J.J. running for it, picks it up. 35-30 to his left of 25, and he's brought down. J.J. Watt, stripped, sacked.
Intercepted, too high for Duke Johnson. And it's Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick six for Houston.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heads of the Bull, dem Podcast der Texas Nation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich bin der René J. und ich habe den René B. dabei. Grüß dich, René.
Schönen guten Abend. Endlich mal wieder damit, er und er. Das gab es ja schon lange nicht mehr.
Damit wir hier nicht zu sentimental werden wegen der Wiedervereinigung, haben wir uns auch noch einen weiteren Experten eingeladen. Ich begrüße den Daniel von der Footballerei. Grüß dich, Daniel.
Moin, freut mich.
Hallo. Wir freuen uns immer, dass wir Gäste gerade Experten wie dich dabei haben. Daniel, magst du uns mal ein bisschen erzählen, in welchen Projekten du so drin bist? Wo kann man dich finden? Was machst du so?
Ich bin Teil der Footballerei, schon seit fast glaub, 3 Jahren. Und wir haben ja relativ viele unterschiedliche Formate. Also was ich primär neben dieser typischen Montagssendung mache, wo man dann wirklich alle immer wieder auftauchen, ist ein Chiefs-Podcast. Wegen dem bin ich wahrscheinlich hier, weil diese Woche dann das Duell ansteht, das Kingdom. Findet man auf allen Plattformen. Man findet mich unter Beamit auf Instagram und Twitter. Auch so ein Überbleibsel aus einer lang vergangenen Gaming-Zeit. Und dazu machen wir noch einen Fantasy-Podcast jeden Donnerstag Vormittag in einer kleinen netten Runde. Das sind eher so ein bisschen Freunde der Footballerei, wo wir gemeinsam über die aktuellen Geschehnisse im Fantasy-Football sprechen. Das ist ja auch aktuell ganz spannend. Ich glaube, heute mehr oder weniger die Fantasy-Playoffs begonnen. Das heißt, da haben wir auch relativ viel zu tun. Jetzt kommt die Crunch-Time.
Ah, super. Du hast uns vor dem Podcast noch einen Lesetipp gegeben. Kannst du kurz dazu was sagen?
Genau, zusammen mit auch in der Footballerei Kutsche habe ich zusammen ein Buch geschrieben, September rausgekommen. Patrick Mahomes und dann am Ende wirklich sozusagen ein bisschen tiefer reingehend und überhaupt über die Chiefs. Also das ist wirklich mal eine kleine Biografie, obwohl der Kerl mitten in seiner Karriere ist und noch ein paar Jahre hoffentlich zu spielen hat. Also wenn er so lange spielt wie der gute Olle Brady, dann sind das noch über 15 Jahre, den wir ihn sehen können. Aber gibt einen guten Hinweis, wo kommt er eigentlich her? Dessen Vater war ganz spannend Baseball-Profi in der Major League Baseball. Daher hat er diesen Wurfarm, daher hat er so krass trainiert, kommt aus Texas. Übrigens, und dann so einen kleinen Funny Fact, das erste NFL-Spiel, was er im Staate Texas am Wochenende absolvieren wird, durfte auch noch nicht in Dallas spielen. Kommt aus der Nähe von Dallas, hat in Lubbock bei Texas Tech seine College-Ausbildung genossen. Das heißt, ihr seid der Gegner, der zum ersten Mal Patrick Mahomes in seinem Heimatstaat begrüßen darf.
Ob das jetzt Freude bei uns auslöst, das werden wir gleich, glaube ich, noch etwas intensiver besprechen. Aber danke, also Patrick Mahomes, ein Buch, was es sicherlich in jedem Buchladen zu finden gibt.
Ganz genau, sehr schönes rotes Cover, passend zu den Chiefs. Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars, ist der Untertitel. Findet ihr überall das perfekte Weihnachtsgeschenk, nicht nur für Chiefs-Fans. Also ich glaube, man lernt auch sehr, sehr viel über die Entstehung der Liga und ein bisschen die Hintergründe. Ja, es kann sein, dass man die Chiefs und Patrick Mahomes danach einen Tick sympathischer findet als vorher.
Ja, super. Daniel, vielen Dank. Wir freuen uns, dass du heute hier bist. Bevor wir auf das Spiel gucken, wollen wir uns erstmal kurz mit den News beschäftigen. René, da gab es heute zwei gerade Running Backs-lastige News. Kannst du mal kurz sagen, was passiert ist?
Ja, also was soll ich sagen? Also unsere Stärke wurde jetzt auch direkt mal wieder genervt. Und zwar einmal Damien Pierce wird ausfallen, 2 Wochen wahrscheinlich. Das ist die Stütze unserer Offense. Doof gelaufen. Sprichwörtlich. Ja, und wir hätten ihn eigentlich gerne mehr gesehen. Eno Benjamin ebenfalls entlassen, beziehungsweise nicht ebenfalls, aber er wurde entlassen. Ist sehr fragwürdig momentan, warum, aber wir gehen davon aus, dass er halt einfach nicht das gezeigt hat, was man sich versprochen hat. Und ja, mal schauen, ne? Also, voll wird's nicht. Ich denke mal, damit haben wir eigentlich jetzt wirklich Probleme, irgendwie vorwärts zu kommen. Ich glaube, wenn wir First Down kriegen, bin ich zufrieden.
Ehrlicherweise muss ich ganz kurz reinspringen. Ich würde Dameon Pierce diese Saison gar nicht mehr einsetzen, wenn ich die Texans Head Coaches wäre. High-Ankle Sprain kann echt unangenehm sein und kann relativ lange dauern. Gerade für einen Running Back, also aus meiner Sicht, würde ich den diese Saison, also in eurer Situation, nicht mehr aufs Spielfeld lassen.
Ganz persönlich gehe ich auch davon aus. Alleine deshalb, wenn man sieht, wie sie mit Stingley gerade umgehen, der hat Hamstring und den haben wir jetzt Wochen schon nicht mehr gesehen, der hat auch nicht trainiert. Ich bin auch überzeugt, dass der diese Saison nicht mehr wirklich viel spielen wird. Deshalb rechne ich auch nicht damit, dass Pierce noch wirklich groß zurückkommt. Ich muss mal gucken, unser Ersatzmann heißt Ogunbowale. Spielt jetzt auch nicht so schlecht, aber dürfte, glaube ich, das erste Mal einen Hauptlast bei einem in einem Backfield tragen. Das wird dann spannend. Über das Run-Game werden wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen sprechen. Daniel, gibt es bei den Chiefs so kurz nach dem Spiel schon irgendwelche Neuigkeiten, irgendwas Besonderes zu erzählen?
Erstmal keine Verletzung. Ich glaube, das ist so gerade, wenn es Richtung Playoffs geht, immer das Wichtigste. Es ist eher ganz spannend. Wir haben gestern aufgenommen einen Podcast, dass wir schon einige Themen auch nach dem Broncos-Spiel haben, die so ein bisschen nervig sind, die uns ärgern. Aber es kommen eher Spieler zurück. Also auf der IR aktuell Mecole Hardman, der könnte zurückkommen. Sieht ganz, ganz, ganz positiv aus im Run-Game, wenn man da in die Richtung geht. Pacheco, McKinnon, Fitz, Clyde Edwards-Helaire fällt, glaube ich, weiterhin aus. Ronald Jones ist ein healthy scratch gewesen am Wochenende, hat gar nicht gespielt. Und ansonsten, also eigentlich alles in Ordnung. Also fühlt sich aktuell ganz positiv in der Verletzungshistorie an. Es gibt ja immer dieses Buzz-Ranking bei Social Media auf Instagram. Da stehen wir, glaube ich, gerade auf Platz 3 der gesundesten Teams. Also da kann man ganz positiv mit gestimmt sein.
Ah, wenn es läuft, dann läuft. Läuft's, ne?
Zumindest die erste Halbzeit läuft, ehrlicherweise.
Ja, wenn man sagt, es läuft, wenn es läuft, dann läuft es. Das hätte man auch fast über das Cowboys-Spiel sagen können, René. Hast du es diesmal ganz zu Ende geguckt, das Spiel?
Tatsächlich ja. Ich muss zugeben, das dritte Quarter war es, glaube ich, was ich nicht gesehen habe, weil da ist mir so zwischenzeitlich leider so eine Meldung dazwischen gekommen. Man muss ja sagen, ich bin ja ehrenamtlicher Helfer. Und da hat man einen Feuerböller für einen Wohnungsbrand gehalten. Sehr interessant. Auf jeden Fall der Rest, den ich gesehen habe. Ich war sehr verwundert, als ich dann auf einmal zu Hause reinkam und dachte, Moment, warte, was ist hier los? Wir führen immer noch. Und ja, dass wir mal in einer Saison, wo wir wünschen, dass wir verlieren, ein spannendes Spiel haben, weil wir führen, ist ewig komplett weird. Also ich weiß nicht, das hat mir von vorne bis hinten ganz komisch vorgekommen. Pierce hatte einen guten Tag. Also sofern er halt spielen konnte. Er hat ja, ich glaube, Mitte viertes Quarter war es ungefähr. Musste ja, glaube ich, raus. War, glaube ich, Mitte vierte Quarter. Ja, müsste. Dann hat unsere Run-Defense nicht komplett versagt. Nur 125 Yards zugelassen. Nur. Zwei Rushing Touchdowns, ja gut. Das Übliche, aber nur 125 Rushing Yards. Unsere Pass-Defense ist trotz des Verlustes von Stingley auch relativ stabil gewesen. Und ich bin ehrlich, ich habe kurz Panik gehabt, dass wir das Spiel tatsächlich gewinnen.
Ja, da hat dann das offensive Play-Calling für gesorgt, dass das nicht so war. Aber tatsächlich, was wirklich sehr verwirrend war, gerade ich habe am Anfang das Spiel noch ohne Ton so nebenbei geguckt, weil ich noch was anderes zu tun hatte und war sehr schockiert, als plötzlich Jeff Driscoll als Quarterback auf dem Platz stand und ich verzweifelt auf Twitter gesucht habe, ob was mit Mills ist, ist er verletzt? Hat man gedacht, okay, eine Series reicht jetzt als Comeback. Ich wusste nicht, was los ist. Und das zog sich daher das ganze Spiel durch, dieses Wechselspiel. Ich weiß nicht, ob die Cowboys deshalb gegen uns so schlecht ausgesehen haben, weil sie darauf nicht vorbereitet waren. Driscoll hatte auch.
Ganz ehrlich, ich fand es sensationell. Also da wurde hinterher dann ein bisschen aufgeklärt, dass das wirklich die ganze Woche trainiert worden ist von den Texans mit Jeff Driscoll und Davis Mills als sozusagen Dual-Quarterbacks teilweise. Ja. Das habe ich wirklich so ganz, ganz selten erst gesehen, mitten in Serien teilweise getauscht. Also wirklich mitten im Drive, dann gesagt, okay, jetzt nochmal ein anderer. Und Jeff Driscoll eher so als Running Back, Quarterback eingesetzt.
Tight End, ich bitte drum. Tight End.
Also am Ende hat Jeff Driskel die meisten Yards per Run der gesamten Offensive, 5,1, 7 Carries, 36 Yards. Das ist schon ganz beeindruckend. Damien Pierce kommt nur auf 3,5 bei 22 Carries, fast 80 Yards erreicht. Also am Ende ist Jeff Driskel der beste Running Back der Texans aktuell.
Tight End, tight End.
Der Touchdown-Pass beim Rollout auf Rodgers war auch wirklich stark. Also mit dem Ding habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es war schon, ja, es war, ich glaube ich, auch erst das dritte Spiel überhaupt diese Saison, wo wir zur Halbzeit geführt haben, von mittlerweile 12 Spielen, die wir absolviert haben. Ja, es hat Spaß gemacht. Leider, weil ich glaube, wir haben ja noch anderthalb Siege Vorsprung quasi auf die Bears, also ich hätte gerne mal einen Sieg mitgenommen, gerade nach so einem guten Spiel. Ja, wir hatten vor dem Podcast schon darüber diskutiert, vielleicht war Chris Moore sogar drin, vielleicht war es ein Touchdown. So richtig auflösende Fernsehbilder gab es leider nicht. Die zwei Plays danach waren natürlich absolut grausam und deshalb sind wir ja ohne Punkte nach der letzten Interception geblieben und haben das Spiel dann doch am Ende leider verloren. Naja, wie lief's bei euch, Daniel?
Ging ähnlich gut los wie die Texans gegen die Cowboys, haben 27-0 geführt, 2 Minuten vor der Halbzeit und dann hat Patrick Mahomes einen seiner schwächeren Tage erwischt. Davor hat er wirklich sensationell gespielt, hat Pässe gegeben, die, glaube ich, kein anderer Quarterback in der Liga aktuell werfen kann. Einen auf McKinnon so aus von der Seitenlinie dann in, ich weiß gar nicht, was man sagen soll, eher so wie ein Kugelstoßer hat er den Ball da so rübergehoben über die Verteidiger und dann 56 Yards Touchdown. Und danach 3 Interceptions. Ich würde sagen, wenn er am Ende das MVP-Race gegen Jalen Hurts nicht mehr gewinnt, den Titel verpasst, dann hat er den in diesem Spiel weggeworfen. Aber ich glaube, man darf da nicht meckern. Also die Chiefs stehen 10-3, haben doch dieses Spiel gewonnen, wenn doch dann viel knapper als notwendig. Aber am Ende reicht das dann gegen den Division-Rival trotzdem. 14. Sieg in Folge gegen die Broncos. Patrick Mahomes hat noch nie gegen die Broncos verloren, hat sein erstes Spiel mal in Mile High gespielt, 2018. Knapp am Division-Titel vorbei bisher, weil die Chargers dann noch gegen die Dolphins gewonnen haben. Eigentlich sieht das alles relativ gut aus. Ich glaube, über die Defense kann man reden. Wir haben so eine Big-Play-Defense im positiven wie im negativen Sinne. Also, ich glaube, 6-6 gegen die Broncos. Russell Wilson mit einer Concussion hinterher auch raus nach einem harten Tackle von Frank Clark. Gleichzeitig, also 2 Interceptions auch und gleichzeitig dann aber eben 3 Jerry Jeudy Touchdowns zugelassen, die alle irgendwie, ja, da waren die jungen Cornerbacks bei uns ein bisschen von der Rolle. Alle drei haben ein direktes Duell gegen Jerry Jeudy verloren und das tat schon so ein bisschen weh, sich anzugucken. Also da sehen wir noch Stärke und Schwäche gleichermaßen. Das junge Backfield, die jungen Cornerbacks bei uns sind auf jeden Fall ein Thema, über das man aktuell noch redet. Ich hoffe, da kommt nochmal so ein Learning-Curve-Schub in Richtung Postseason.
Das Gute für euch ist, dass ihr jetzt auf einen Gegner trifft, der, wie sage ich es jetzt nett?
Der hofft, dass er verliert.
Ein sehr überschaubares Arsenal an Receivern im Moment aufzubieten hat. Perfekte Überleitung zu unserem Spiel quasi. Wir haben jetzt gleich das nächste Team, das sehr stark auf Playoff-Kurs ist, gegen das wir spielen dürfen, nachdem wir erst gegen die Cowboys, die ja auch mit 10-3 Grad stehen und klar auf Playoffs-Kurs sind, kommen jetzt die Chiefs, die wahrscheinlich sogar noch stärker und noch souveräner unterwegs sind. Ich will nicht lange drüber reden. René, siehst du überhaupt irgendeine Chance, dass wir das Spiel offen und competitive, wie man so schön sagt, gestalten?
Ich versuche mich möglichst kurz auszudrücken. Das wird zwar jetzt trotzdem nicht so schwer und
ich gebe dir ein Zeichen.
Nö. Einfach nö. Tut mir leid, aber wir spielen gegen die Chiefs, tut mir leid. Also wir spielen ein Arsenal von Patrick Mahomes, alias Travis Kelce und Santa Creed Humphrey, haben wir gerade schon mal besprochen gehabt vor dem Podcast. Wir haben dazu dann noch in der Defense die Schwierigkeit, überhaupt irgendwie vorwärts zu finden. Ich meine, Davis Mills ist ja jetzt gerade echt mehr oder minder wirklich in ein Problemfeld, also es funktioniert von vorne bis hinten nichts in der Offense. Und jetzt fehlt uns auch noch Damien Pierce, der auch noch weggebrochen ist. Also, Ja, wir haben eine O-Line. Reicht das? Ich weiß nicht.
Naja, wenn ich mir angucke, wer in der Mitte auf unseren Center und unseren noch wackeligen Left Guard wartet, dann bin ich da nicht so überzeugt. Eines unserer großen Schwachstellen dieser Saison ist unsere One-Defense. Das Schwachstellen ist noch deutlich untertrieben eigentlich. René hat nicht umsonst gerade gesagt, oh, wir haben nur 125 Yards zugelassen, was für ein Erfolg. Daniel, wie sieht's mit eurem One-Game aus? Gibt es da eine Möglichkeit, dass wir mit etwas weniger Yards rauskommen diesmal?
Ich glaube, das ist wirklich ganz erstaunlich, dass ganz viele Chiefs-Fans aktuell nach jedem Spiel fordern, die Chiefs müssen doch bitte mehr rennen. Und zwar, weil das Run-Game zum ersten Mal erfolgreich ist, also wirklich einen unfassbaren Schnitt hat. Isaiah Pacheco, der Rookie aus der 7. Runde, wird immer besser und besser, ist unglaublich aggressiv, ist unglaublich dynamisch. Und dazu mit Jerry McKinnon, einen alten 49ers-Veteranen, der, glaube ich, sehr, sehr gut tut, der auch übers Passing-Game dann mit integriert werden kann. Und die zusammen haben, glaube ich, so viele Yards für die Chiefs, wie es lange nicht mehr gab. Von daher, das Run-Game läuft aktuell relativ gut. In relevanten Situationen entscheidet sich Andrew trotzdem eigentlich immer wieder für Patrick Mahomes, was manchmal, gerade wenn wir klar führen, dann schon mal so ein bisschen Ärger bei den Chiefs-Fans auslöst. Aber das Run-Game, muss ich euch leider Gottes sagen, sieht eigentlich gerade ganz ordentlich aus.
Ja, für jeden, der ihn hat bei Fantasy, ne, aufstellen. Ist völlig egal, was ihr da habt, aufstellen.
Aus Fantasy-Sicht, ich versuche gerade, nachdem Damien Pierce bei mir in zwei Ligen verletzt jetzt ja auch ausfällt, versuche ich gerade Rex Burkhead zu bekommen, der könnte ein gutes Spiel haben. Mit Eno Benjamin, der raus ist. Und unsere Run-Defense ist okay, aber ihr habt ja nicht wirklich viel mehr. Also der Olle Rex könnte nochmal goldene Zeiten jetzt hier im Winter 2022 bekommen.
Andere User in der WhatsApp-Gruppe kriegen gerade einen Krampf, wenn sie das hören. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also nein, Sexy Rexy ist definitiv kein Fall für die Waiver. Also ja, man mockt ihn momentan hoch, weil unsere Run-Offense auch Platz 28 im Übrigen ist, mit durchschnittlich 80 Yard. Also ja, wir haben Damien Pierce, das ist schön und gut, aber trotzdem ist das nicht die Welt.
Das große Problem an unserem One-Game ist, dass unser One-Blocking unterirdisch ist. Und Damien Pierce es einfach in vielen Spielen geschafft hat, schon im Backfield die ersten Defender abzuschütteln. Und diese Fähigkeit hat halt kein anderer bei uns. Also das, gerade Rex Burkhead nicht. Er ist als Third-Down-Back für die Pass-Protection noch halbwegs zu gebrauchen. Man hat es ja an der Goal-Line-Situation gegen die Cowboys gesehen, da ist dann Rex Burkhead drin gewesen als Running Back und das hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Was nicht nur an ihm lag, ich meine, wenn Jeff Driscoll den Ball in die richtige Richtung spielt und nicht in die falsche Richtung losrennt, dann könnte das Play auch was werden. Das ist dann halt auch der Nachteil, wenn man dann ein Quarterback-Wechsel-Spielchen macht. Du hattest ein bisschen über eure junge Secondary gesprochen. Die letzten zwei Spiele sind wir etwas dezimiert bei unseren Receivern gewesen. Also Brandon Cooks und Nico Collins sind beide ausgefallen gegen die Cowboys. Im Moment gibt es noch kein Update, wie sie spielen. Sollten Brandon Cooks und Nico Collins beide spielen können, wie siehst du da das Matchup? Könnte es sein, dass wir da vielleicht Angriffsfläche haben? Also bieten tun wir sowieso immer im Passing Game, aber andersrum meine ich jetzt.
Ja, ich glaube, wir haben mit Trent McDuffie einen Rookie, der wirklich hinter Sauce Gardner der starke Shutdown-Corner sein kann. Der ist noch nicht, also der war lange verletzt, die ersten, also Spieltag 2, irgendwie 4, 5 Spiele, war auf der IR, ist jetzt wieder da und man merkt, dass der wirklich Talent hat und dass der wirklich stark werden kann. Also Star in the Making, so ein bisschen der O-Ton in der Community dazu, aber eben noch nicht hundertprozentig da ist. Ich würde erwarten, wenn mit Brandon Cooks die Deep Threat bei den Texans dann spielt, würde der öfter mal ihn übernehmen. Mit Snead hat man nochmal so einen wirklich sehr, sehr, sehr versatilen, versatile Cornerback, der unglaublich viel übernehmen kann, der in den letzten Spielen sensationell gespielt hat, jetzt sogar einen Sack gemacht hat gegen Russell Wilson und der Sack Nation von Chris Jones beigetreten ist. Also das ist am Ende wirklich, wirklich ein ordentliches Cornerback-Duo. Dazu haben wir eben noch mit Williams und Watson zwei weitere Rookies auf der Cornerback-Situation, Position und haben da einfach eine Situation, die eigentlich ganz ordentlich aussieht. Die haben alle viel Talent, aber da macht man schon Fehler, da passiert auch noch ein bisschen was. Und ich glaube, dass das schon eine Möglichkeit ist, was zu erreichen, was mich gegen die Broncos sehr genervt hat. Wir hatten das eigentlich alles sehr, sehr stark im Griff, haben am Ende sechs Sacks geholt, aber wir blitzen viel zu oft. Also gar nicht immer mit der vollen Kampelle, aber wir versuchen schon seltenst mit drei oder vier Mann nur anzugreifen, sondern eigentlich immer schon ein bisschen mehr Druck zu machen, kreativ zu sein. Und das ist ein bisschen von Spagnuolo, vom Defensive Coordinator, das Thema, dass wir gewinnen nicht so viele One-on-Ones mit unseren Edge-Rushern, also Chris Jones wird gedoppelt, der Rest gewinnt dann nicht die One-on-Ones, die er hat. Und deshalb wird er kreativ und fängt an, schon so ein bisschen zu blitzen, was eben das Risiko bedeutet. Ihr habt keinen Jerry Jeudy, ihr habt keinen Mike Williams oder also Ja'Marr Chase ist, glaube ich, der Albtraum aller Chiefs-Fans im letzten Jahr gewesen. Aber das ist eben immer ein Risiko, wenn das schief geht, wenn die O-Line hält und wir nicht durchkommen, dann gibt es schon so ein paar Inseln, auf die man werfen kann, One-on-Ones, auf die man sich verlassen kann. Und das sah ja letzte Woche gegen die Cowboys trotz Dix und Co. ganz gut aus. Also Rodgers, Moore, das sah schon, fand ich, ganz ordentlich aus. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet mit Brandon Cooks und Collins raus, dass das dann auch so produktiv im Pass-Game aussieht.
Wo ich wirklich drauf gespannt bin, ist, wie gut die Chiefs dann auf dieses Quarterback-Wechselspiel eingestellt sind. Ich befürchte, dass das nicht, also dass dieser Effekt nicht lange vorhalten wird. Dass die Defenses darauf unvorbereitet sind. Da bin ich auch ehrlich mal gespannt. Also ich rechne mir tatsächlich gegen die Chiefs auch keine Chancen aus. Wahrscheinlich kommt gleich wieder die Aussage, das könnte ein Trap-Game sein, das hören wir jede Woche, aber sonst weiß ich nicht. Siehst du irgendwelche Hoffnungen sonst noch, Daniel, die du uns machen kannst?
Ich glaube eben, das Problem, was ihr habt, ist, dass wir eine Niederlage gegen die Bengals haben, die bitter war. Also Bengals, Bills, Colts. Und ich glaube, die Colts waren unser Trap-Game, wo wir alle reingegangen und gesagt haben, na, alles super, alles ganz entspannt. Schlechteste Offense gerade. Und dann verliert man das Spiel irgendwie. Da haben sie gelernt. Jetzt wird Andy Reid und der Coaching-Staff ziemlich Druck machen, dass es gegen die Broncos dann so unkonzentriert zu Ende gegangen ist. Und ich erwarte eigentlich dann schon eine sehr konzentrierte, vielleicht auch von dem Spielverlauf gegen die Broncos genervte Chiefs-Mannschaft, die sich schon ordentlich vorbereiten kann. Dieses Quarterback-Wechselthema, glaube ich, wird nicht so funktionieren und hat bei euch Smith ja auch schon ein bisschen zurückgenommen, dass ob das nun wirklich gegen die Chiefs gemacht wird, weil ich glaube, dass am Ende ist es ja so ein bisschen wie so ein sehr Run-Game-lastigen Quarterback auch zu haben. Damit haben die Chiefs Erfahrung. Da muss die Pocket eben wirklich zugehalten werden, da darf nicht viel rausgelassen werden und trotzdem Druck aufgebaut werden. Ich glaube, das wird deutlich besser funktionieren und man verlässt sich nochmal stärker auf das Defensive Backfield und guckt, wie gut die funktionieren. Am Ende ganz spannend zu sehen, wie sich das so entwickeln kann, aber ich habe jetzt nicht wirklich viel Angst, weil ich weiß gar nicht, ob die Texans, zumindest der Coaching-Staff, wirklich gewinnen möchte. Das bezweifle ich ein bisschen.
Was willst du dazu noch sagen?
Hört ihr mich?
Nee, ne? Ja, wir hören dich.
Doch, hören dich. Ist alles gut.
Weil mein Mikro durchgestrichen ist bei mir im Discord, sorry. Da muss auf jeden nachher schneiden. Also bei mir ist, als sehe ich stumm aus. Ich sehe mich auch selber nicht in grün. Sorry.
Alles gut, also am Ende lieben das die Hörer. Muss man gar nicht rausschneiden. Kleine Sachen passieren im Podcast immer.
Das genau. Ich finde das auch
sympathisch, habe ich gehört.
Gut, dass ich jetzt nicht geflucht habe. Das mit dem Coaching-Staff, da bin ich mir halt nicht sicher, weil, ich sag mal, Tanking hin oder her, ich glaube, dass ein Coaching-Staff selber, der auch schon deutlich in der Kritik stand bei uns, dass der natürlich immer gewinnen will, weil es auch um die Jobs geht. Ich meine, Lovie Smith und Pep Hamilton sind in einer besonderen Situation, dass sie ja auch eher so wie Notfallbesetzung von vornherein wirken. Es würde mich am Ende des Tages auch nicht wundern, wenn sie nachher dann am Ende der Saison sagen, wisst ihr was, wir treten zurück, ich bin eh alt genug. Also in Lovie Smiths Fall jetzt und sagt, ich habe jetzt genug erreicht. Ihr könnt mich gerne als Berater noch weiter verpflichten und mir Geld zahlen, aber Training, das muss ich mir nicht nochmal antun. Würde mich jetzt nicht zu sehr wundern. Das Ende vom Cowboys-Spiel sah schon ein bisschen irgendwie wie hartes Tanking aus, wie der es zu Ende gegangen ist,
muss man leider so sagen. Weiß ich immer gar nicht, aber es ist eben so ein bisschen der maximale Druck, der nicht da ist. Also das Gefühl ist, wenn man dann verliert, ärgert man sich auch nicht wirklich drüber. Und das ändert ja was. Also ich glaube, wenn die Chiefs jetzt mit 2 Spielen an die AFC anführen würden, hätten wir ein ähnliches Problem. So, weil wir brauchen nicht hundertprozentig, wir gehen da rein, alles in Ordnung, ganz relaxed. Jetzt haben wir die Situation, dass wir eigentlich alle Spiele gewinnen müssen, damit wir vielleicht noch den Nummer 1 Seed kriegen und damit die Bye Week in der Postseason. Darum geht es ja bei uns am Ende aktuell. Die Division werden wir diese oder nächste Woche sehr sicher gewinnen. Und von daher ist die Situation einfach eine andere. Also genauso wie die Cowboys und die Eagles sich gegenpushen und die Cowboys wollten auf keinen Fall dieses Spiel verlieren, um nicht vielleicht noch die Division zu gewinnen und im Heimspiel in die Playoffs zu gehen. Und genauso gleich ist es bei den Chiefs. Jetzt durchziehen, dass der Rest-of-Season-Schedule ist wirklich nett. Am Anfang der Saison war da wirklich hart. Jetzt ist es am Ende angenehm mit Broncos, mit Raiders, mit Seahawks, mit Texans. Und daher glaube ich, dass man schon ein bisschen Druck hat, jetzt keine Ausrutscher mehr zuzulassen, weil man weiß, wie genervt man selbst drüber wäre und wie einen jetzt schon dieses Colts-Game ärgert. Gegen die Bills kannst du verlieren, gegen die Bengals kannst du verlieren. Das waren alles Lotteriespiele am Ende, die hätten auch anders ausgehen können. Also das war wirklich auf Messerschneide. Beides Mal haben die Chiefs geführt, haben es dann nicht geschafft, einen Drive zu Ende zu bringen. Dann gewinnen die beiden Spiele, aber gegen die Colts, also ich glaube, da sind immer noch manche Leute ziemlich entsetzt. Ich hatte heute einen Call mit den Chiefs, weil ich eben bei Sport 5 arbeite und wir mit denen auch was zusammen machen. Die waren auch ganz schön am Zittern und man hat sehr Angst, dass da jetzt noch ein Fehltritt irgendwo kommt. Und ich glaube, gerade deshalb sollten die sehr konzentriert antreten.
Also gegen Ende des Podcasts haben wir so eine kleine Tradition, dass wir einen Pick-a-Player machen. Daniel, du darfst jetzt aus unserem Team gleich einen Spieler für die Chiefs aussuchen. So ganz losgelöst von Alter, Vertragssituationen und so weiter. Wir machen das dann auch bei euch. Unsere Aufgabe ist irgendwie ein Ticken leichter als deine. aber vielleicht findest du ja, hast du jemanden, wo du sagst, den könntest du aus unserem Team bei euch gebrauchen?
Also ich glaube, da gibt es einige, weil ihr ja wirklich einige junge Talente habt, die spannend sind oder spannend sein können. Und hättest du mich vor 5 bis 6 Wochen, hätte ich wahrscheinlich Damien Pierce, also 5 bis 6 Wochen gefragt, hätte ich Damien Pierce genommen, weil die Running Back-Situation nicht so richtig gut aussah, die ist McKinnon und Isaiah Pacheco deutlich besser geworden. Wenn ich mir eine Sache wünschen würde, die irgendwie besser ist, oder eigentlich sind es 2 Sachen, die wirklich relevant sind, das ist der Edge Rush, wo wir einfach stärker sein müssten. Und es ist eben auf beiden Seiten die Tackles der Offensive Line. Tunsil finde ich super. Ich könnte auch sehr, sehr gut mit Ogbonia Okoronkwo am Ende spielen, der bei euch ja auch eine wirklich ordentliche Saison spielt. Ein sensationelles Defensive Grade hat und da, glaube ich, auch irgendwie wirklich für Druck sorgt. Das sind so die Problemstellen, die wir haben, auf denen ich gerne Unterstützung hätte. Und da habt ihr schon ein bisschen was anzubieten.
Gut, komm, dann nennen jetzt einen Namen, worauf du dich festlegst. Komm, ne? Also.
Der immer 5 Namen nennt, sagt jetzt, du sollst dich auf einen festlegen. Danke, René.
Ich nenne nur einen Namen.
Laramie Tunsil wäre am Ende der, glaube ich, der diese Saison uns direkt am meisten helfen würde. Teuer gekauft von euch. Ich glaube, über den Trade habt ihr euch schon sehr viel Kopf.
Ich weiß nicht, welchen Trade du meinst. wir hatten uns vorher abgestimmt, René. Ich nehme den offensichtlichen. Natürlich nehme ich Patrick Mahomes. Ein Team im Rebuild ist der Quarterback das Wichtigste am Ende und Mahomes ist und bleibt für mich der beste Quarterback der Liga. Natürlich hat er im Moment mit Josh Allen große Konkurrenz, der aber natürlich auch ein komplett anderer Typ Quarterback ist. Was Mahomes macht, ist einfach Wahnsinn. Also, wenn man nicht an Magie glaubt, wenn man Mahomes zuguckt, könnte man versucht sein, dann plötzlich doch an Zauberei zu glauben. So, René, du darfst jetzt deinen offensichtlichen Spieler nehmen.
Also, ich musste vorab sagen, ich war zuerst der Überzeugung, ey, komm, ich nehme dieses Mal den offensichtlichen und dafür nimmt René den ich eigentlich nehmen wollte. Aber er hat gesagt, er würde dann lieber eher auf den Center gehen. So, jetzt habe ich hier schon gespoilert, ich nehme nicht den Center. Und zwar, wenn ich jetzt hier nicht Travis Kelce nennen würde, würde mich wahrscheinlich jeder Zuhörer für bekloppt halten. Also von daher, tut mir leid, Travis Kelce, pick es in. Ich glaube, ich brauche dazu auch nichts sagen, oder?
Lustigerweise sind 3 Spieler, die auf keinen Fall weder Creed Humphrey noch Kelce noch Mahomes. Ich hatte mit Marius, mit dem ich zusammen den Das Kingdom Podcast mache, am Ende der letzten Folge drüber geredet. Wo ich mir vorstellen könnte, dass ein Trade in der Offseason kommt, ist Chris Jones. Aktuell für mich der beste Defensivspieler der ganzen Liga. Unfassbare Saison, der abliefert, ich weiß gar nicht, 10, ich glaube über 10 Sacks schon, vielleicht sogar 11 jetzt schon. Und reißt da wirklich was ab, aber dessen Vertrag endet 2024, der wird nächstes Jahr eher noch teurer Und wenn man über nachdenkt, was man mit dessen Gehalt machen könnte, was man, also wenn es da zwei First-Rounds-Picks für geben könnte, die hättet ihr ja noch, dann glaube ich, könnte man schon sich überlegen, ob Chris Jones nicht am Ende ein Spieler wäre, den man sogar abgibt, weil man in der Breite das Spiel verstärken würde. Das würde mir das Herz zerbrechen, das würde mir unfassbar wehtun, weil der für das Chiefs Kingdom unglaublich wichtig ist. Aber wenn es einen gibt, den ihr möglicherweise bekommen könnt, dann wäre es der.
Okay.
Ja, ja, gut. Das könnte man sagen. Wobei ich muss sagen, Malik Collins hat zumindest im Pass Rush, ist der unheimlich stark unterwegs. Zählt er auch zu den besseren Defensive Tackles in diesem Jahr. Wir bräuchten eher so einen Nose Tackle, so ein wirklich.
Chris Jones würde eure Defensive so upgraden.
Ja, natürlich, die würde jede Defense upgraden. Ich glaube, also dass man Mahomes zuerst pickt, ist, glaube ich, klar. Travis Kelce ist ein Homer-Pick von René. und Center
Travis,
ist die
größte. Travis Kelce verstehe ich nicht ganz, weil natürlich ist der immer noch der beste Tight End aller Zeiten. Hat zuerst die 10.000 Yards jetzt erreicht, 7.000 Yards Saison in Folge. Und trotzdem ist der ja einfach schon 34 Jahre alt. Also so lange, René, hast du von dem nichts mehr.
Das ist mir scheißegal. Das ist mir völlig egal.
Er ist der beste Tight End, das muss reichen.
Genau, richtig. Das ist der beste Tight End, das reicht, Thema gegessen. Ganz einfach ist das für mich. Ja, tut mir leid, aber ich feiere den Jungen. Der kann von mir aus auch 38 sein, das wäre mir egal.
Wegen, also du kriegst ihn nicht, aber ich kann ihn verstehen.
Ja.
Schade.
Schauen wir mal, was
wir hätten noch so ein paar First-Round-Picks. Wir hätten noch 4 First-Round-Picks für Patrick Mahomes und Travis Kelce. Das hätte doch was, oder?
Bist du zwei, wenn nicht vielleicht sogar dreistellig bei First-Round-Picks, wenn du Clark Hunt fragst, aber das ist leider
nicht so. Ich glaube, ein Patrick Mahomes Trade ist so utopisch, das würde, weiß nicht, da könntest du, glaube ich, drei komplette Drafts hinlegen und keiner würde das machen. Also kein
Team würde den abgeben. Da würdest du aber auch ehrlicherweise keinen einzigen Chiefs-Fan mehr gewinnen können, wenn du die Zukunft des Teams wegtradest. Und wenn man aktuell die Situation an Quarterbacks in der Saison oder in der NFL allgemein in der Liga sieht, dann ist das eben auch die Position, wo es gefühlt immer weniger wirklich qualitativ hochwertige Elite-Spieler gibt. Ich bin jetzt bei einer Handvoll, die wirklich da ist und aktuell diskutieren wir ja wieder über Tua und dessen Situation. Man sagen kann, ja, der funktioniert in einem ganz bestimmten Offensivscheme ganz gut. Ist der aktuell ein Elite-Quarterback? Wahrscheinlich eher nicht, weil sobald man ein bisschen Press-Coverage macht, die Spieler nicht mehr diese One-on-Ones bekommt und die Routen da sind, kann er nicht mehr scramble, kann er nicht mehr reagieren. Und da hast du eben mit Josh Allen, mit Joe Burrow, ich glaube, dass Trevor Lawrence immer stärker wird und auch in diese Kategorie vorstechen wird. Aber ansonsten hast du ja auch einiges verletzt. Also wir haben jetzt gestern bei den Cardinals wieder eine bittere Verletzung gesehen. Lamar Jackson ist verletzt, also auch dieser Typus Run-Quarterback, der irgendwie da war, ist wirklich interessant. Ich bin bei Jalen Hurts, ich finde, der spielt eine sensationelle Saison. Die Story, dass der MVP werden könnte, total. Ich sehe aber nicht, dass das langfristig ein Elite-Quarterback sein wird, weil die Situation, die er gerade vorfindet, ist so das Gegenteil von den Texans. Also besser kann ein Team eigentlich nicht aufgestellt sein für einen Quarterback wie ihn.
Ja. Ja, das Thema Quarterback wird für uns in den nächsten Wochen sicherlich interessant werden, wenn es in die Draft-Coverage geht. Also nicht, dass wir nicht schon längst Draft-Coverage betreiben in Texas, also das sollte klar sein.
Das ganze Januar, oder?
Also wahrscheinlich, ja.
Tatsächlich schon seit mindestens September drin, ja.
Seit mindestens. Wir haben vor der Saison schon angefangen, weil wir wussten, was kommt. Nein, das Thema wird uns noch begleiten und ich sehe das ganz genau. Also wie gesagt, ich persönlich wäre in einem guten Team mit einem System-Quarterback auch durchaus zufrieden, weil diese Elite-Quarterbacks, der nächste Draft, wenn nicht gerade einer danach sich als einer entpuppt, mit dem man vorher nicht rechnet, bietet jetzt auch aktuell noch nicht diese Elite-Quarterbacks an. Vielleicht das Jahr danach mal einer, aber das ist auch immer noch so weit weg.
Draft auf Caleb Williams, um den Namen mal zu nennen, und
siehst, genau.
Bryce Young nicht so stark an.
Bryce Young ist super, aber halt klein. Ich glaube, der ist wenn der 6'2 wäre, würden wir wahrscheinlich keine Diskussion führen, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt schon den Vertrag mit dem unterschrieben. und würden wahrscheinlich auch gar niemanden mehr aufstellen, um auch ja nicht vom First Over wegzukommen. So muss man gucken. Es ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, um die Draft Coverage komplett einzusteigen. ohne zu wissen, wo wir genau picken. Ich persönlich rechne mit Bryce Young als nächsten Texans Quarterback und wäre damit sehr glücklich. Ich habe mir viele Spiele von ihm schon angeguckt. Der ist wirklich gut unterwegs, obwohl er diese Saison nicht die besten Umstände hatte. Dann würde er sich bei uns ja gleich wie zu Hause fühlen. Mit den nicht so guten Umständen.
Das ist mein persönlicher Punkt. Also ich habe alle Alabamas Spiele gesehen und ich muss sagen, er ist einfach der vollständigste Quarterback. Und das Einzige, was mich von ihm abhalten würde, wäre ein absolutes Tankmanöver für Caleb Williams. Was anderes würde mir in keinster Weise momentan in den Sinn kommen, ihn anzuzweifeln.
Am Ende ist das haben wir ja gelernt, auch ein Thema von, wie entwickelt man den. Also ich glaube, was man jetzt, also gerade was in den Jaguars nochmal gesehen hat, wenn da ein Coach ist, der wirklich Quarterbacks entwickeln kann, dann hast du eben auch eine Möglichkeit. Patrick Mahomes wäre in der ersten Saison auch nicht so gut gewesen. Der musste auch von Alex Smith und Andy Reid und all denen entwickelt werden. Ich glaube, dass da einfach auch eine Möglichkeit besteht, da reinzugehen. Und Bryce Young ist schon extrem, extrem beeindruckend. Das Jahr danach wahrscheinlich Williams dann. Mal gucken, was da noch ist. CJ Stroud von den Buckeyes ist natürlich auch nicht ganz schlecht, aber auch da ist man dann wieder, auf welchem Niveau spielt man dann wieder. Also da fällt das dann schon ab, definitiv.
Ja, bei CJ Stroud, da hält es mich halt so ein bisschen von ab, dass er halt 3 Top-Receiver in seiner Offense hat, ne? Und das ist halt so ein Punkt, der das ganze System, vor allen Dingen hat Ohio halt gegen deutlich schlechtere Teams als Alabama gespielt und da muss man persönlich einfach sagen, für mich ist Alabama einfach dann doch der attraktivere Punkt und der attraktivere Pick. Also ich finde Stroud auch super geil. Das einzige Manko, was ich an ihm sehe, ist vielleicht seine 6 Fuß maximal. Aber ansonsten sieht man da eigentlich nicht wirklich was.
Ich glaube, du hast jetzt gerade Stroud und Young ein bisschen verwechselt, weil Stroud ist deutlich größer als 6 Fuß.
Also ich meinte, dass Young 6 Fuß ist. Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt.
Ich werde die Draft-Coverage mit einer Anekdote beenden. Mir wurde heute in einer sehr witzigen Twitter-Konversation unter anderem mit Young Wettwert und Nicolas Martin Urban Meyer als Head Coach zu Unterhaltungszwecken angeboten. Ich habe dankend abgelehnt.
Da kann ich eine Anekdote erzählen. Ich habe Urban Meyer eine Frage gestellt in den London Games auf der Pressekonferenz nach dem Training. Und zwar, als Deutscher ist es gar nicht so schwer, da ranzukommen, weil da sind immer die Beat-Reporter bei den ganzen Pressekonferenzen, die wirklich, sobald der endet mit seiner Antwort, direkt reinspringen und wer jetzt schnellsten da ist, darf die Frage stellen. Also der wird nicht ausgewählt oder so, sondern wird gnadenlos, der Schnellste darf die Frage stellen. Also ich reingesprungen, die letzte Frage gestellt und habe dann gefragt, dass es ja ganz spannend ist, dass in London bisher niemals ein Rookie-Quarterback gewonnen hat. Trevor Lawrence hat dann gewonnen, hat diesen Fluch besiegt. Dann meinte Urban Meyer, nee, hat er noch nicht gehört, interessiert ihn noch nicht, und er geht jetzt. Und ist dann einfach vom Podest gelaufen. Also das ist meine Urban Meyer-Erfahrung, die
Alter.
Die ganz witzig war.
Ja, die Antwort auf den Vorschlag, Urban Meyer zu Unterhaltungszwecken bei uns als Headcoach zu installieren, habe ich nur gesagt, dass wir im letzten Jahr eine Podcast-Folge aufgenommen haben, die den Titel hatte Ironie, Sarkasmus und zum Glück nicht Urban Meyer. Eine unserer besseren Aufnahmen. Und nein, sie ist nicht unter Alkoholeinfluss entstanden, obwohl man das denken könnte. Wo es um Alkoholeinfluss geht, das werden wir wahrscheinlich am Sonntag beim Spiel gegen die Chiefs auch brauchen. Besonders dann, wenn man darüber nachdenkt, welches Ergebnis wir wahrscheinlich kriegen werden. Deshalb, Jungs, gebt mal eine Prognose ab. Wie viele Punkte wird es wohl geben? René, fang mal an.
33-3.
Oh. Das ist die Abkürzung von 77-7, ja?
Ja, genau, das ist die Abkürzung von 77-7. Also ganz ehrlich, ne, das Rams-Spiel hätte so enden können, wenn sie ihre Starting-Offense stehen gelassen hätte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das unrealistisch war.
Auch so eine Anekdote aus dem Podcast von letztem Jahr. Daniel, was denkst du?
Also, dass die Chiefs den Gegner auf 3 Punkte halten, halte ich für ausgeschlossen. Also, das ist am Ende, spätestens der Garbage Time lässt Andy Reid dann doch gerne dem Gegner auch Möglichkeiten. Das heißt, ich gehe davon aus, ein Touchdown, 2 Field Goals, also am Ende 13 Punkte. Vielleicht 12, wenn man den Extra Point verpasst oder so. Also 12, 13 Punkte für die Texans nehme ich an. Und ich würde mich wundern, wenn die Chiefs über 30 Punkte kommen, weil sie dann am Ende schon konservativer in irgendeiner Form spielen. Also ich bin dann am Ende bei 28-13.
Jetzt muss ich auch noch was sagen, ne?
Ja, das wäre vom Vorteil, habe ich mal gehört.
Ja, ich sag mal 34-17. Wir werden schon punkten können. Gerade falls Nico oder Ben Cooks wieder dabei sind, da sollten sich ein paar Räume ergeben. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel in irgendeiner Art und Weise competitive sein wird. Dafür sind die Chiefs einfach zu stark in diesem Jahr. Ja. Und der Effekt mit dem Mills-Driscoll-Wechselspiel, der wird sich nicht fortführen. Wir werden größere Probleme haben, gerade gegen Ende des Spiels den Ball zu bewegen und dann werden uns die Chiefs schnell davonlaufen. Am Ende gibt es noch einen Defensive Score, dann kommen wir doch über die 30 und dann, ja. Also so wie ja, die letzten Spiele immer wieder geendet haben.
Also ja, ich mag Patrick Mahomes, aber einfach nur für die innere Befriedigung würde ich ganz gerne so einen Jalen Petre Pick 6 sehen. Dann wäre ich okay, dann könnt ihr auch einen Touchdown durchaus akzeptieren. Aber ich glaube nicht, dass unsere Offense irgendwie eine Möglichkeit findet. Außer Nico Collins schafft es vielleicht wirklich, aber lassen wir erstmal so alles stehen.
Spannend, also ihr seid deutlich negativer in der Offense, als ich das sehen würde. Also ich glaube, dass am Ende, aber da passiert doch noch was. Also Brandon Cooks, glaube ich, ist ein bisschen auf verlorenem Posten, auch nach der Trade-Geschichte. Der hätte auch gut bei den Chiefs mit reinpassen können und jetzt auf der anderen Seite spielen können. Ich glaube, das wäre für beide Seiten eher positiver gewesen, aber das hat ja leider nicht funktioniert.
Bei Brandon Cooks hoffe ich darauf, dass wenn wir nächstes Jahr mit einem guten Quarterback kommen, dass er dann nochmal die Motivation findet, da als, ich sag mal, erste Option mitzuspielen. Ansonsten werden wahrscheinlich da relativ schnell Trade-Gespräche stattfinden. Wenn die Cowboys sich einfach mal einen Tag früher ausgemehrt hätten, wo wir noch was an dem Vertrag hätten drehen können, dann wäre es wahrscheinlich auch soweit gewesen. Wenn die natürlich erst am letzten Tag kommen, wo wir den Vertrag nicht mehr ändern können, dann ist es klar, dass bei irgendwie 18 Millionen garantierten Gehalt dieses Jahr und nächstes Jahr dann den Vertrag keiner haben wollte.
Ja.
Ohne Frage, das stimmt. Das ist schon relativ viel für einen, im Idealfall bei anderen Teams, Wide Receiver 2. Also ich glaube, dass der nicht mehr der 1 sein kann von den Jahren, die er dann noch hat, die Geschwindigkeit, die irgendwann noch verloren gegangen ist.
Jungs, vielen Dank für die nette Runde und den kurzen Draft-Exkurs sogar noch am Ende. Mal sehen, ob wir das in der Offseason nochmal vertiefen können. Sicherlich sehr gespannt, wobei die Offseason wird für uns ja viel früher losgehen als für euch. Wahrscheinlich, Daniel, wir wünschen euch auch an diesem Wochenende schon viel Erfolg, weil die Niederlage haben wir fest eingeplant für Bryce Young oder was auch immer wir im Draft dann tun. Euch viel Erfolg und einen möglichst tiefen Playoff-Run. Ich wünsche uns ein angenehmes Spiel, möglichst ohne Verletzungen. Danke fürs Zuhören und Horns up.
Horns up!
Go Chiefs!